Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute an diesem schönen Donnerstag wieder eingeschaltet haben, wenn es wieder heißt Alles was. Und heute bin ich im Studio, Sam Naini, und neben mir steht heute der
Günther Löffelmann.
Bevor wir es vergessen, noch kurz der Hinweis: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich jederzeit hier im Studio anrufen, und zwar unter der 089 48 95 23 05. Und heute geht es um alles, was die Gesellschaft vorantreibt. Wir möchten sprechen über soziale Innovationen. Und das Ganze machen wir natürlich nicht alleine, sondern haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar den Herrn Dr. Gerald Beck. Er ist Professor für soziale Innovation und Organisationsentwicklung an der Hochschule München und beschäftigt sich schon seit längerem mit dieser Thematik. Lieber Gerald, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Gerald, eben schon angeklungen, wir möchten über soziale Innovation sprechen. Was ist das überhaupt? Was kann man darunter verstehen?
Ja, soziale Innovation, das ist die große Frage am Ende vom ersten Semester auch immer bei uns. Was sind soziale Innovationen?
Was machen wir?
Und die zieht sich dann eigentlich durch den ganzen Studiengang durch. Nein, soziale Innovationen sind einfach neue Ideen, neue Organisationsformen, Praktiken, Produkte, Dinge, die uns in die Lage versetzen, Dinge anders zu machen, gesellschaftliche Probleme zu lösen.
Mhm. Hast du, das ist jetzt ein bisschen abstrakter Ansatz noch, hast du ein paar Beispiele, so Meilensteine der sozialen Innovation aus der Geschichte, aus der Gegenwart?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich noch abstrakt. Aber fangen wir mit der Geschichte an. Das Sozialversicherungssystem. Mhm. Also überhaupt, dass wir diese sozialen Sicherungssysteme haben, Arbeitslosenversicherung und so weiter, ist entstanden durch die sozialen Verwerfungen der Industrialisierung, wo klar wurde, oder wo die soziale Frage immer brennender wurde und klar wurde, da muss irgendwie was passieren. Und dann sind diese sozialen Sicherungssysteme oder Sozialversicherung eine soziale Innovation. Oder aktueller haben wir in Städten ganz viele Veränderungen, wenn es darum geht beispielsweise, wie wir in Städten unterwegs sind. Also Stichwort so Mobilitätswende oder so heißt das ja dann immer in der Politik. Aber im Grunde sind das ganz viele kleine Innovationen, die da vonstatten gehen. Das sind Fahrradleihsysteme, die in manchen Städten, in Städten auf einmal etabliert werden, in denen früher überhaupt kein Fahrradverkehr war. Also wenn ihr in Barcelona in den 90er Jahren wart, das war echt gefährlich, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und irgendwann haben die es einfach ausgerollt und haben diese Leihfahrräder hingestellt, was wirklich eine Innovation dann da war.
War das das erste Mal in Barcelona, dass es so Leihräder gab, flächendeckend?
Das glaube ich nicht, aber das erste Mal, dass ich das so präsent mitgekriegt habe und da ich tatsächlich in den 90er Jahren mal eine Zeit lang in Barcelona war und auch da Fahrrad gefahren bin und mir das einfach so in Erinnerung geblieben ist, habe ich mir immer von einer Freundin geliehen, das Fahrrad. Und ich durfte das nirgends abstellen, weil sie gesagt hat, das ist sowieso sofort weg, du brauchst doch gar kein Schloss, du gehst einfach fahren und dann kommst du wieder und trägst es wieder in die Wohnung. Und als ich da ein paar Jahre später wiedergekommen bin, habe ich eben gesehen, große Straßen sind auf einmal, ist der mittlere Streifen, diese Allee, nur für Fahrräder gewesen und es gab Leihfahrräder und es hat die Stadt komplett geändert.
Jetzt hat man auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, das Ganze ist so wichtig, dass man dem auch einen Lehrstuhl widmen muss.
Ja, unbedingt.
Magst du was erzählen über die Arbeit bei dir am Lehrstuhl?
Ja, gerne. Also, ich bin jetzt etwa seit 10 Jahren an der Hochschule München Professor für soziale Innovation und Organisationsentwicklung. Und wir haben dort einen Bachelorstudiengang Management sozialer Innovationen. Das ist der einzige Studiengang dieser Art im deutschsprachigen Raum auf Bachelorniveau. Es gibt den einen oder anderen Master noch, aber als Bachelorstudiengang ist das wirklich einzigartig. Und den gibt es auch schon recht lang. Also es wird dieses Jahr 18 Jahre alt, der Studiengang. Und es ist eine sehr breite Ausbildung, Soziologie, Wirtschaft, Philosophie, Kommunikationswissenschaften, Entrepreneurship, unterschiedlichste Dinge. Und ja, es ist wirklich ein großartiger Studiengang.
Jetzt ist der eine Teil des Studiums ist die Ausbildung, ja. Daneben gibt es aber auch Forschung, ja. Würde ich erwarten. Womit beschäftigst du dich da?
Mit sozialen Innovationen, völlig überraschend, aber jetzt speziell, also sozusagen die großen Themen sind einerseits, würde ich sagen, Nachhaltigkeit oder Wandel zu nachhaltiger Entwicklung, also alles, was sich mit Klimaschutz beschäftigt oder Innovationen, die dazu beitragen, so eine sozial-ökologische Transformation voranzubringen. Und das Zweite hängt auch damit direkt zusammen, nämlich Demokratie. Also ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit der Zukunft der Demokratie beschäftigt und dazu geforscht.
Ich stelle mir das ja so als einen Prozess vor. Mhm. Ne? Am Anfang steht irgendwo die Erkenntnis, da ist ein Bedarf, eine Bedarfsanalyse. Und irgendwann entsteht, zumindest an der Hochschule, dann eine Idee für eine Innovation? Oder wie kannst du diesen Prozess mal schildern?
Ja, also der Prozess, soziale Innovationen entstehen, der kann sehr vielfältig sein. Also die Akteure, die an sozialen Innovationen beteiligt sind, sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt so ganz klassische soziale Innovationen, die sehr stark aus der Zivilgesellschaft rauskommen. Beispielsweise sowas wie urbanes Gärtnern oder so. Ja, also diese Nutzung von Brachen in der Stadt, um einen Gemeinschaftsgarten zu bilden. Das ist oft so ein Bedarf, der aus der Zivilgesellschaft rauskommt. Es gibt einfach ein paar Nachbarn, die sich zusammentun und sagen, es wäre doch super, wenn wir da einen Garten machen könnten, und dann versuchen sie das irgendwie bei der Stadt durchzusetzen. Aber so richtig Fahrt aufnehmen können solche Sachen eigentlich eben erst, wenn dann Akteure beispielsweise von der Stadt mit dazukommen. Und mittlerweile hat sich das sogar gedreht, dass dieses Urban Gardening eigentlich ein Instrument der Stadtentwicklung geworden ist. Das heißt, die Städte kommen eher, gehen in Quartiere rein und sagen, wir brauchen eigentlich jetzt Bürgerinnen und Bürger, die wir gewinnen können dafür, dass sie hier zusammen gärtnern, weil das irgendwie die Gemeinschaft fördert und das Grün in der Stadt fördert und so weiter.
Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und erstmal klären, was ist denn eigentlich das Verständnis von Innovation und wer legt das eigentlich fest? Wann ist was eine Innovation und wann halt nicht?
Wann ist was eine Innovation und wann nicht? Also in Innovation steckt mal das Neue drin. Also es sollte irgendwie neu sein, und das kann so erstmal auf einer sachlichen Ebene beispielsweise sein. Also dass es diese Form der Lösung dieses Problems einfach noch nicht gab. Das ist ein Kriterium. Und oft ist es so, dass Innovationen auch in Konkurrenz zu bestehenden Praktiken stehen. Ja, also ein Ausspruch von Josef Schumpeter, ein Klassiker der Innovationsforschung, oder ein Begriff ist die schöpferische Zerstörung. Also Innovation ist zu Innovation gehört immer eine schöpferische Zerstörung dazu. Also etwas Altes wird abgeschafft auch.
So. Kann eine Innovation dann auch einfach eine Weiterentwicklung sein?
Genau, es kann auch eine Weiterentwicklung. Es gibt ganz unterschiedliche Grade von Innovationen. Es gibt irgendwie so eine ganz kleine, inkrementelle Innovation oder halt eine ganz radikale Innovation, was irgendwie noch gar nicht da war vorher. Ja, ja, also jetzt beispielsweise in der Technologie kann man das immer sehr plastisch darstellen oder sehr, sehr deutlich darstellen, diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT oder so. Das war schon, als die jetzt rausgekommen sind, war das in dem Bereich schon eine super starke Veränderung. Also es war keine inkrementelle Innovation, wie wenn ich jetzt an meinem Smartphone eine dritte Kamera habe. Das ist irgendwie so mittelinnovativ.
Schritt, ja. Evolution.
Ja. Ja, gibt es da denn Tools, wie man das messen kann, wie viel Veränderung da jetzt irgendwie vorkommt oder passiert ist?
Ja, wobei die Frage ist, wie sinnvoll ist das? Also wen interessiert das am Ende wirklich?
Drittmittelgeber.
Ja, genau. Aber auch wie valide ist das? Ich meine, das ist wirklich ein großes Thema in dem Feld soziale Innovation, ist die Wirkungsmessung. Und weil es genau wie du sagst, um Drittmittel oder um Förderung ja auch geht. Also irgendwie müssen Innovationen eben auch finanziert werden. Nicht nur technische, sondern auch soziale Innovationen brauchen irgendwie Ressourcen. Und da steht immer, stellt sich immer schnell die Frage, ja, inwiefern können wir denn die Wirkung messen und inwiefern hat das eine positive Wirkung? Bei technischen Innovationen ist das halt am Ende irgendwie, wie viel Geld wird damit verdient, aber bei sozialen Innovationen braucht es da ein bisschen eine komplexere Herangehensweise.
Und man verbindet immer was Positives mit einer Innovation oder kann es auch in die andere Richtung gehen?
Also Innovation, erstmal schon gesellschaftlich, wir sind ja in einer Innovationsgesellschaft, sagt Werner Rammert, also Innovation ist überall vorhanden, in allen, wahrscheinlich jetzt, ich habe den Koalitionsvertrag noch nicht gelesen, aber sicher steht da was von Innovation drin. Und zwar sicher, dass die nicht vermieden werden soll, sondern dass wir noch wieder Innovationen brauchen im Land, ja. Das heißt, das ist erstmal positiv bewertet. Auf der anderen Seite sind Innovationen ja immer Veränderungen. Und wir so als Gewohnheitstiere tun uns mit Veränderungen meistens gar nicht so leicht. Das heißt, eigentlich könnte man auch sagen, Innovation ist irgendwie die Urform des abweichenden Verhaltens. Ja, also das funktioniert eigentlich erstmal nicht für auf ganz vielen Ebenen. Ja.
Da wollte ich auch nochmal anschließen. Du hast vorhin von einer schöpferischen Zerstörung gesprochen. Ja. Das heißt ja indirekt auch, es gibt nicht nur Leute, die profitieren, sondern auch welche, die verlieren, oder?
Genau. Unbedingt. Also es gibt immer, nicht alle profitieren von einer Innovation. Und da stellt sich so die Frage, da stellen sich Gerechtigkeitsfragen, Fragen der Fairness, Fragen der Verantwortung. Also es gibt diesen Begriff der verantwortungsvollen Innovation oder Responsible Innovation. Und es gibt immer Nebenfolgen von Innovationen, ungesehene Nebenfolgen. Ja, ich habe bei Ulrich Beck studiert, Risikogesellschaft ist vielleicht so ein Begriff, der auch genau darüber gesprochen hat, diese Nebenfolgen der Modernisierung, das sind eigentlich, die erzeugen die Probleme, die wir wieder bearbeiten. Und auch Innovationen, wir müssen, wenn wir Innovationen entwickeln oder voranbringen, auch immer darauf achten, was für ungesehene Nebenfolgen können vielleicht mit dieser Innovation einhergehen.
Ich würde gerne nochmal auf deinen Punkt, Saman, zu sprechen kommen. Innovation messen. Kann man das korreliert, soziale Innovation mit dem Glücksgefühl? Wir hören ja immer, dass die Finnen seit vielen Jahren die Hitliste der glücklichsten Völker anführen. Wäre das ein Parameter?
Ja, ich finde, solche Ansätze gehen, finde ich, in die richtige Richtung. Also wenn man sagt, soziale Innovationen sollten das Gemeinwohl fördern oder das Glück fördern oder das Wohlbefinden fördern oder so oder zu Nachhaltigkeit beitragen, das ist sozusagen so ein normativer Kompass, den wir dann dafür irgendwie brauchen. Aber da sind jetzt diejenigen, die wirklich eine Bilanzierung wollen, wo sie am Ende eine Zahl rauskriegen, nicht so glücklich damit.
Mhm. Mhm. Ja, du hattest gerade schon viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Ich frage mich jetzt so gerade, gibt es so verschiedene Gruppen an sozialen Innovationen, dass man sagt, das eine ist die Innovation technischer Art, die anderen nachhaltiger Art und so weiter?
Ja, es gibt Innovationsbereiche schon mal so. Also sozusagen diese Unterscheidung zwischen technischer Innovation und sozialer, die würde ich nicht machen, weil aus so einer Technikforschungsperspektive gibt es ja keine Technik, die nicht irgendwie gesellschaftlich relevant oder gesellschaftlich eingebunden oder soziale Aspekte hat. Genauso gibt es eigentlich nichts mehr rein Soziales, wo nichts Materielles dabei ist. Das kann es eigentlich auch nicht geben. Insofern die Unterscheidung vielleicht nicht, aber wir können natürlich verschiedene Bereiche von Innovationen schon unterscheiden, wo wir sagen, das sind vielleicht Innovationen, die einen Nachhaltigkeitsfokus haben, also einen ökologischen Fokus haben. Es gibt Innovationen, demokratische Innovationen, also sowas wie Bürgerräte oder so, also Innovationen in im politischen System eher oder im Politikbereich. Es gibt soziale Innovationen, die eher Organisationen verändern oder neue Organisationsformen hervorbringen, Genossenschaften oder so.
Auch in Unternehmen,
oder? Auch in Unternehmen natürlich so, diese ganzen New Work-Fragen, also wie, oder Coworking Spaces und so, wie wird eigentlich gearbeitet heutzutage, was braucht es da für Räume, eben nicht mehr so die Büros, diese Einzelbüros, aber auch nicht das große Großraumbüro, das irgendwie aus den 60er-Jahre-Serien vielleicht kennen, sondern es braucht irgendwie verschiedene Orte. Es braucht Orte, wo wir eher zusammenarbeiten, viel uns unterhalten. Es braucht aber dann auch wieder Orte, wo wir in Ruhe was machen können. Es braucht mal eine Entspannung zwischendurch. So, ja.
Mein Sohn kam neulich um die Ecke und hat gefragt, warum eigentlich ein Geschäftsführer nicht von der Gesamtbelegschaft gewählt wird.
Ja, das wäre, da gibt es auch, dass es auch eine Unternehmen ist, wäre eine Unternehmensform der Innovation in Unternehmen, in der Unternehmensstruktur. Es gibt Unternehmen, die mit ganz hierarchiefreien Organisationsformen experimentieren. Es gibt Innovationen in der Form der Entscheidungsfindung, wie systemisches Konsensieren, wo es also nicht nach Mehrheitsentscheid geht. Weil man könnte ja sagen, Mehrheitsentscheid ist eigentlich gar nicht so cool, wenn man jetzt eine Abstimmung hat und danach hat man 55% Mehrheit, dann sind 45% traurig oder stinkig. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht so gut.
Und
vielleicht
gibt's eigentlich
andere. Ja, vielleicht gibt's andere Formen, die eher zu einer tragfähigeren Lösung führen.
Gleich. Ich will noch mal anschließen an deine Geschichte mit der Messung. Gibt es denn auch sowas wie eine Outcome-Messung? Also gerade wenn wir darüber sprechen, es gibt Unternehmensformen, da pflegt man einen anderen Umgang miteinander. Die sind vielleicht nicht so hierarchisch. Kann man auch das Outcome messen in dem Sinn, dieses Unternehmen mit der Organisationsform ist erfolgreicher als dieses mit jener Organisationsform?
Ja, aber da sehen wir schon, wie viele Drittvariablen da im Spiel sind. Also natürlich kann ich irgendwie zwei Unternehmen vergleichen und kann irgendwie sagen, weiß ich nicht, Spielehersteller Wolf hat eben so ein hierarchiefreies Modell und vielleicht ein anderer ist streng hierarchisch aufgebaut und dann schauen wir uns am Ende irgendwie den Gewinn an. Aber liegt das daran oder liegt das daran, dass die einen einfach bessere Spiele machen, besseres Marketing haben oder haben die bessere Spiele, weil sie so oder so arbeiten? Also das ist alles super schwer zu
messen. Ich denke jetzt auch an Mitarbeiterzufriedenheit,
ja,
Ratings.
Klar. Ja.
Das ist vielleicht
gut, Mitarbeiterzufriedenheit, das ist aber sozusagen, wenn darüber der Erfolg gemessen wird, aber bei Unternehmen wird der Erfolg halt dann doch am Ende über die Bilanz gemessen, bei den meisten Unternehmen, also bei kommerziell arbeitenden Unternehmen. Gibt ja auch gemeinwohlorientierte Unternehmen, was auch eine soziale Innovation ist, die eben nach einer Gemeinwohlbilanz bilanzieren. Das ist ein anderes Modell. Aber ja, man könnte wahrscheinlich schon Mitarbeiterzufriedenheit in verschiedenen Organisationsformen messen und dann vergleichen und schauen, ob es da eine Korrelation gibt. Kenne ich aber keine Zahlen.
Mhm. Mich würde noch interessieren, was denn so der Impulsgeber oder der Impuls ist für eine soziale Innovation. Und ist das eher ein dynamischer Prozess oder ist das was, wo man sich wirklich hinsetzt, an der Karte skizziert, das und das machen wir jetzt und dann wird es umgesetzt? So ein bisschen planwirtschaftsmäßig vielleicht?
Nee, das natürlich nicht. Also das ist sozusagen vielleicht bei uns in den Projektseminaren so, weil wir da halt nicht so viel Zeit haben. Ja, da fangen wir mit irgendwas an und da sollen die Studierenden einfach mal den ganzen Prozess durchlaufen. Aber normalerweise ist alles schon da draußen. Also die Ideen sind schon da, die Probleme sind schon da, aber der Impuls ist eigentlich immer eine Unzufriedenheit. Also ein Problem, eine Erkenntnis, dass eine Situation nicht passend ist. Und da muss es eben eine Gruppe geben, die genau das so erkennt für sich und dann sagt, okay, was können wir denn machen? Und dann brauchen die noch die Ressourcen, dass sie auch ja sich treffen können, dass sie gerade wirklich alle Zeit haben und so weiter, vielleicht Unterstützung. Und da ist es dann schon so, dass es so, man spricht dann von so einem Ökosystem sozialer Innovation, dass man solche Prozesse schon auch anregen kann. Aber eigentlich, also das Problem braucht es eigentlich mal am Anfang.
Ja. Bevor wir jetzt in die erste Musikpause gehen, wollte ich dich noch bitten, was ist momentan deine Lieblingssoziale Innovation? Hast du da was im Kopf gerade? Das finde ich jetzt richtig toll, dass das so gemacht worden ist.
Also jetzt nichts, was irgendwie jetzt super neu ist, aber ich bin wirklich nach wie vor ein Freund, auch wenn das vielleicht nicht die größte Wirkung hat oder so, ein Freund von Repair-Cafés, weil ich finde einfach diese Selbsthilfe Und
der klatschte Techniker.
Natürlich, ja, genau. Ich finde einfach diese Reparaturkultur großartig. Und sie hat auch Wirkung. Also es gibt mittlerweile ja das Recht auf Reparatur. Ich bin sicher, das wäre nicht EU-weit gekommen, wenn es nicht diese Repair-Café-Bewegung gegeben hätte.
Das heißt, man findet dich samstags im Repair-Café und deine und Familie muss dich vermissen.
Ab und an. Eher zum Kaffee trinken oder eher zum Reparieren? Ja.
Ich bin schon immer irgendwas Kaputtes.
Gut, dann gehen wir in die erste Musikpause. Wir hören von Gil Scott-Heron The Revolution Will Not Be Televised.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich. Ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, was will ich denn sonst hören, oder?
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie haben ihr habt die ganze Musik genossen. Wir haben ja eben schon über die Lieblingsinnovation gesprochen von dir, Gerald. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn aktuell so in Deutschland Thema? Wofür brauchen wir denn vielleicht Innovationen? Was sind Probleme, die aktuell vielleicht auch bei dir auf dem Tisch liegen, mit denen du dich beschäftigst?
Also bei mir auf dem Tisch liegt immer die Klimakrise und die liegt da auf viel zu wenigen Tischen gerade, würde ich sagen. Die fällt gerade immer hinten runter. Das ist ein Thema, das wird nicht weggehen, allein dadurch, dass man sagt, wir wollen jetzt keine Klimapolitik mehr machen. Das Weitere ist auf jeden Fall die soziale Gerechtigkeit, denke ich mir. Und das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, wie Klimapolitik wieder funktionieren kann, ist, wenn man diese Klimafrage mit der Gerechtigkeitsfrage verknüpft, also wenn die verknüpft werden kann und einfach eine sozial gerechte Klimapolitik gemacht werden kann. Dann haben wir sicherlich eine Demokratiekrise oder eine Krise der Demokratie oder der, ja, würde ich sagen, wir haben eine Krise der Demokratie, die sich geäußert hat in einer Verrohung auch der politischen Kultur im letzten Jahr auf jeden Fall, würde ich sagen. Und da muss es irgendwie neue Wege geben. Also da sind wirklich Innovationen gefragt. Wie kommen wir wieder zurück zu einer demokratischen Kultur, die irgendwie glaubwürdig ist und gut funktioniert. Das sind, glaube ich, so die Hauptprobleme.
Ja, die Nachhaltigkeit, hast du gesagt, ist ja dein Schwerpunkt.
Ja. Ja.
Gibt es da schon was in der Schublade, wo du sagen würdest, auf diese Art und Weise könnte man Klimagerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit verbinden?
Ja, das Klimageld war ja in der Schublade. Also das war ja ein Konzept aus der letzten Koalition, das dann nie umgesetzt wurde. Aber es hat sicher viel Potenzial, denke ich mir. Also das ist, weil ich glaube, es ist sehr viel Unzufriedenheit entstanden dadurch, dass dieses Nachhaltigkeitsthema so ein Elitenthema geworden ist. Ja, das ist ja immer der Vorwurf. Ja, das ist irgendwie ein Luxusthema. Aber im Grunde betrifft das eigentlich alle. Und jetzt, wenn wir gerade auf diese Klimafrage, wobei eigentlich sozusagen die Umweltfrage viel größer wäre, also auch Biodiversität und so weiter, wo wir ja jetzt auch wieder eher Rückschritte finden, so wenn es um Pestizideinsatz geht und so weiter. Aber diese Klimafrage ist auch deswegen als so ungerecht wahrgenommen worden, denke ich mir, weil es einfach teilweise auch falsche oder sozial super ungerechte Fördermöglichkeiten gegeben hat. Also ich glaube, das Paradebeispiel war irgendwann diese Förderung von Wallboxen, aber nur für Menschen, die eine eigene PV-Anlage haben. Das heißt, für Menschen, die ein Haus haben und sich da eine PV-Anlage drauf leisten konnten und sich ein Elektroauto leisten konnten, die haben noch eine Wallbox gefördert gekriegt. Und das kann wirklich niemand mehr verstehen.
Exklusiver geht
ja nicht. Ja, nee, das geht wirklich nicht mehr anders. Also das war wirklich, so geht's halt natürlich nicht.
Wie geht's sonst?
Naja, eben indem ein Ausgleich stattfindet, indem auch mal einberechnet wird, wer verursacht auch den größten Schaden. Und das ist halt so, dass das halt die Reichsten sind. So ist es nun mal. Und da muss sozusagen auch ein gewisser Beitrag geleistet werden an den der Vermögensten. Ich glaube, wir haben in Deutschland, das ist auch ein Punkt, der sicherlich auch die Krise der Demokratie betrifft. Ich glaube, wir haben ein Problem, dass wir wirklich immer mehr sehr, sehr vermögende Menschen haben und dass wir aber über das Einkommen, das eigentlich nicht mehr, dieses Versprechen wird nicht eingelöst, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen irgendwie besser und alle können irgendwie ein Vermögen aufbauen. Das funktioniert nicht mehr und das haben wir einfach in den letzten 20, 30 Jahren gesehen. Die Vermögen sind immer weiter gestiegen, die Löhne weniger. Mhm. Also da ist eine Schieflage, glaube ich.
Hat man da was politisch verschlafen?
Nö, man hat das einfach politisch so gestaltet, da hat man, glaube ich, gar nichts verschlafen. Das ist, ja, das ist halt, da fehlt der politische Wille und genau.
Ja. Ich meine, es gibt ja auch die nationale Strategie für soziale Innovation. Mhm. Ich meine, die war vor 2 Jahren oder so verabschiedet. Steht da sowas drin oder was steht da drin? Ist da irgendwas Substanzielles oder eher so ein bisschen Geplänkel, wir machen was, aber...
Jetzt zu dieser Vermögensfrage steht da nichts drin, aber es ist schon eine wichtige Strategie, ist diese nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Da sind schon viele Fördermöglichkeiten oder viel guter Wille, soziale Innovationen voranzubringen. Es ist ein relativ unternehmerischer Blick auf das Ganze, was teilweise gut ist, teilweise aber auch die Gefahr birgt, dass wir gerade diese zivilgesellschaftlich getriebenen sozialen Innovationen dadurch aus dem Blick verlieren, weil eben genau solche Sachen, wie wenn es dann um die Wirkungsmessung geht, wenn dann Indikatoren erarbeitet werden, die halt für sehr unternehmerisch getriebene soziale Innovationen gut funktionieren, für sehr, sehr zivilgesellschaftlich getriebene, aber nicht so gut funktionieren, dann kommen die eben nicht mehr in den Genuss von Förderung so leicht. Daher, das ist so eine kleine Schieflage, aber insgesamt ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja.
Es gibt da ja auch die Website Gesellschaft der Ideen. Mhm. Ich habe da mal ein bisschen drauf geschaut und offensichtlich gab es zu dieser Initiative eine Einführungsveranstaltung, wo laut Website 472 Personen teilgenommen haben. Jetzt denke ich mir, 472 Personen, das ist jetzt irgendwie ein kleineres Konzert hier in München, im Backstage vielleicht. Mir erscheint die Zahl eher gering. Siehst du das anders, beziehungsweise wie würdest du das erklären, dass da eigentlich so eine geringe Teilnahmerate dann dran ist?
Ja gut, da geht es ja um die Veranstaltung selber, also sozusagen diese Auftaktveranstaltung, die hat halt auch einen gewissen Raum. Es war jetzt auch diese Woche das Forum Soziale Innovation in Berlin nochmal, da gab es eine riesen Warteliste, also wollten viel mehr Leute teilnehmen, weil es wirklich dann auch teilgenommen hatten. Aber ich glaube, dass es viel mehr soziale Innovationen gibt, als soziale Innovationen sichtbar werden. Weil soziale Innovation, haben wir am Anfang gleich mal gesehen, als ich versucht habe zu erklären, was es ist, ist ein super abstrakter Begriff. Aber was da draußen sozusagen an Dingen passiert, die ich jetzt aus meiner Perspektive als soziale Innovation bezeichnen würde, ist natürlich schon super, super viel.
Fehlen dann die günstigen Bedingungen zur Keimung?
Also es kann immer noch bessere Bedingungen zur Keimung geben. Ja, also wir haben, es gibt immer wieder Möglichkeiten zur Keimung, aber das Wichtigere wäre dann auch das Weiterwachsen. So zum Keimen, das klingt, das ist immer noch so ganz cool, so ein bisschen Inkubator, ein bisschen was auf den Weg bringen und so, oder so. Aber das Problem ist halt sozusagen den langen Atem dann auch zu haben und diesen Schritt so hinzukriegen, weil eine Innovation ist nicht nur eine Innovation, wenn sie eine Idee ist, sondern die muss auch irgendwie in die Breite kommen, die muss längere Zeit überleben können und dann braucht es einfach sozusagen den langen Atem und es braucht die Menschen, die das weiter vorantreiben und das zum neuen Normalen machen, ja. Neue Institution.
Ich habe vor 3 Tagen mit dem Direktor einer führenden Forschungseinrichtung in Luxemburg gesprochen, der ist selber auch Deutscher. Und der sagt, was das Forschen in Luxemburg unter anderem auszeichnet, sie wird gesellschaftlich getragen. Die Luxemburger lieben Ideen. Tun das die Deutschen auch oder sind wir eher so ein bisschen von der Sorte, was neu ist, stört mich eher?
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Kann man nicht,
okay. Ich glaube, da gibt es genau wie in Luxemburg auch die und die. Aber wir haben natürlich auch ganz großen Widerstand gegen Innovationen. Aber manchmal sind die dann auch vielleicht ein bisschen ungeschickt auf den Weg gebracht. Und manchmal ist es auch gut, dass es Widerstand gibt, weil die Innovation vielleicht eigentlich gar nicht so gut ist. Also es ist nicht so, dass es immer schade ist, wenn eine Innovation es nicht schafft, sich zu verbreiten. Da muss man da genau hinschauen.
Hast du da auch ein Beispiel dafür, wo du sagst, das war jetzt eine richtige Fahrt gegen die Wand?
Nee, habe ich jetzt kein
Beispiel. Können wir in der nächsten Musikpause noch überlegen, muss nicht sein.
Aber, wo es wirklich kontrovers geworden ist, habe ich schon Beispiele.
Ja.
Aber ich mag die Innovation jetzt nicht als schlecht bewerten oder so. Aber jetzt in München zum Beispiel, Kolumbusstraße, letztes Jahr, erinnert ihr euch wahrscheinlich, da ging es ja einfach darum, sozusagen eine Straße umzuwidmen. So wie in Paris hat jetzt, glaube ich, 500 Straßen, da gab es ja einen Bürgerentscheid über 500 Straßen, verkehrsberuhigen.
Ja, Champs-Élysées ja auch.
Und zwar, da war es übrigens wieder 60-40, also okay. Wieder 40%, die, ja, die nicht zufrieden sind.
Die Bürgermeisterin, die Frau Hidalgo, die hat ja nicht nur Freunde.
Ja, die traut sich was. Ja, genau. Aber jetzt da Kolumbusstraße, das hat ja schon polarisiert. Ja?
Mhm. Ja. Wie ist denn deine Einstellung? Wenn man lange genug durchzieht, dann werden sich auch die Leute, die sich dagegen gestellt haben, am Anfang beruhigen. Oder sagst du, die beruhigen sich nie? Und was für Möglichkeiten hast oder würdest du Leuten auf den Weg geben, die eine soziale Innovation umsetzen möchten, um eben den Mut nicht zu verlieren, weiter dran zu bleiben?
Ja, also ich glaube, durchziehen ist irgendwie schon hart. Das ist, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber beteiligen, also Partizipation ist der Schlüssel. Das sehen wir bei erneuerbaren Energien beispielsweise. Ja, das ist was manchmal sehr großen Widerstand hervorruft. Aber es gibt auch super gelungene Beispiele und die haben immer mit Partizipation oder mit Beteiligung zu tun. Mhm. Also bei mir in der Nähe, Wilpolsried, ist seit Jahrzehnten Energiedorf. Da sind die Bürger einfach beteiligt an den Windrädern. Ja? Und das Windrad sieht gleich ganz anders aus.
Die profitieren
wenn du weißt,
monetär davon. Ne?
Da dreht sich mein Kontostand gerade, wenn sich die Flügel drehen. Das ist ganz anders und das ist natürlich ganz anders, als wenn einfach nur ein Windpark gebaut wird von einem Investor, wo die Leute gar nicht beteiligt sind, sondern nur informiert werden, dass das jetzt passiert.
Wieso macht man das denn nicht dann flächendeckender, dass man die Einwohner dann der Gemeinde mitbeteiligt?
Also es ist, weiß ich nicht, warum man das jetzt nicht flächendeckend macht, aber ich denke mir gerade das ist ja auch eine Innovation, würde ich sagen, diese Bürgerenergiegenossenschaften, das ist wirklich eine soziale Innovation, die sehr erfolgreich ist und die ein Schlüssel in der Energiewende auch mit ist. Diese weil Energiewende bedeutet ja nicht nur technisch, dass wir irgendwie PV-Anlagen haben und große Windräder haben, sondern ja auch, das sind eben auch soziale Innovationen, die da dazu nötig sind, dass sie auch erfolgreich sein kann. Und dazu gehören eben diese Energiegemeinschaften, ja, wie wir zum Beispiel auch in Neuperlach jetzt haben, auch da gegründet in einem großen EU-Projekt, also wo man eigentlich eher sagt, okay, das ist ein großes Projekt, Stadtentwicklungsprojekt, neues europäisches Bauhausprojekt für Neuperlach. Aber es ist da eben auch gelungen, mit diesem Anschub eine Energiegenossenschaft zu gründen und sowas kann einfach Früchte tragen und weitergetragen werden.
Wir sind ja in diesen Themenblock eingestiegen über gesellschaftliche Entwicklungen, wo wir sagen würden, da könnte es vielleicht eine soziale Innovation brauchen, würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, wie schaut es eigentlich aus mit Fake News und Hate Speech, dem Bereich. Hast du da eine Meinung dazu, vielleicht sogar eine Expertise?
Ja, eine Expertise ist wahrscheinlich zu... Expertise wahrscheinlich nicht, aber was... im Sinne von Krise der Demokratie, also diese alternativen Fakten, die führen halt auch dazu, dass wir Kontroversen eigentlich nicht mehr schließen können, so wie wir sie früher vielleicht schließen konnten. Das heißt, wir konnten einen Kompromiss eingehen wir konnten uns auf wissenschaftliche Fakten einigen oder so. Und irgendwann hat sich dann der Wissensstand verfestigt und dann war irgendwie klar, gut, Rauchen und Krebs, das hängt wahrscheinlich irgendwie zusammen. Aber oder Klimawandel und CO2-Ausstoß hängt zusammen. Und diese alternativen Fakten führen halt dazu, dass das nicht mehr so leicht möglich ist, sondern wird halt dann einfach immer wieder aufgemacht und immer wieder wiederholt. Und deswegen sind wir, ja genau, das ist, glaube ich, ein Problem. Aber ich glaube, du wolltest eher darauf, gibt es dafür Lösungen?
Irgendwelche Ideen, ja. Ja.
Die Innovationen gehen ja eher gerade in die andere Richtung, sodass ich eben mit KI irgendwie noch bessere gefakte Videos machen kann. Da braucht es vielleicht dann auch Innovationen in der Rechtsprechung oder so. Es braucht vielleicht eine geschicktere Regulierung, eine europäische Lösung vielleicht, ja. Es braucht vielleicht gemeinwohlorientierte soziale Netzwerke. Das wäre wirklich die Innovation, ja, dass man sagt, auch da wieder über Beteiligung. Es gab schon viele Versuche, dass man so sagt, die Daten, die gehören eigentlich der Community. Also muss auch die Community davon profitieren, von den Daten und nicht ein einzelnes Unternehmen. Weil wir sind ja alle jetzt nicht Kunde von Google oder so, nur weil wir Google-Dienste nutzen. Kunde von Google sind halt die Werbetreibenden. Wir sind nur Datenlieferanten.
Ja, woher kommt das denn, dass da mittlerweile, sag ich mal, so eine Vulnerabilität in der Gesellschaft ist für Fake News oder die Empfänglichkeit von Fake News, dass man sich eben nicht mehr auf die Fakten einigt? Und man hat ja auch gerade bei dem Heizungsgesetz gesehen, Da scheint ja irgendwie was in der Kommunikation falsch gelaufen zu sein. Die Medien haben das falsch aufgenommen, falsch weiterverbreitet und jeder hat das für schlecht empfunden, obwohl es ja wahrscheinlich im Kern sogar eine gute Sache fürs Klima gewesen wäre.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber es ist ausgenutzt worden, um einfach dem politischen Gegner zu schaden. Und da hat es halt geholfen, das so hinzudrehen, wie es passt. Als völlige Frechheit und die spinnen völlig und so weiter. Und dann Beispiele auch, die alte Frau, die irgendwie ihr Haus nicht mehr heizen darf und so weiter. Also, und Robert Habeck, der in den Keller kommt zu den Leuten und ihnen die Heizung rausreißt. Also das ist so, das ist dann total egal, ob das stimmt oder nicht. Aber es hat die Wirkung und es schadet sozusagen. In dem Fall ging es auch gar nicht darum, irgendwie dann Recht zu behalten im Zweifel oder so. Es ging einfach nur darum, in dem Fall jetzt den Grünen zu schaden. So. Und ja, das gibt es in ganz vielen Fällen. Und das kommt halt dann doch durch die Algorithmen der sozialen Medien. Die haben halt die Logik, bleib möglichst lang an deinem Gerät in meiner App. Das ist die Idee von sozialen Medien. Die Idee ist nicht, Informationen zu liefern oder irgendwas, sondern die Idee ist nur, bleib bitte bei mir und schieb weiter, damit ich Werbung ausspielen kann. Und damit ich weiß, was dich interessiert, damit ich noch bessere Werbung ausspielen kann.
Das ist ein guter Punkt mit den sozialen Medien. Da würde ich, glaube ich, gerne gleich nochmal nach der Pause drauf eingehen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Lied an, Günther.
Wir hören von Michael Kiwanuka Hero.
Hero.
Social Hero.
Jener glaubt etwas zu wissen, weiß aber nichts. Ich weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nichts zu wissen. Sokrates.
Da sind wir jetzt wieder zurück nach der zweiten Musikpause und wir waren vor der Pause stehen geblieben bei sozialen Medien. Und da würde ich gerne ein bisschen weiter dranbleiben, weil soziale Medien gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren, wahrscheinlich am Anfang als die Top-Innovation gefeiert, mittlerweile vielleicht nicht mehr. Wie schätzt du das ein?
Ja, also auf jeden Fall seit 20 Jahren, oder? 20, 25 Jahre würde ich fast sagen. Und am Anfang ja gefeiert als Befreiung, als superdemokratische Innovation. Alle können sich beteiligen, jeder hat die Chance, sich zu äußern. Und das Netz ist frei, das Internet ist frei. Und mittlerweile hat sich das natürlich gedreht. Und da sehen wir eben genau diese ungesehenen Nebenwirkungen und Nebenfolgen von sozialen Innovationen. Und wir sehen vielleicht auch noch was anderes, nämlich dass Innovationen oder soziale Innovationen sich komplett wenden können, wenn sie kommerzialisiert werden. Also das Internet erstmal, so diese ersten Versuche, die waren eigentlich eher so, um es auszuprobieren und weniger ein Geschäftsmodell zu haben, sondern es wurde einfach mal was zur Verfügung gestellt, eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt. Aber durch das wenn darauf dann ein Geschäftsmodell gelegt wurde, und das Geschäftsmodell hatten wir vorher angesprochen, das Geschäftsmodell sind Daten, dann dreht sich das komplett und dann dreht sich auch die Wirkung. Dann ist es am Ende auch nicht mehr dieselbe Innovation, sondern dann ist es was anderes. Und das sehen wir nicht nur bei sozialen Medien, das können wir auch bei anderen Beispielen sehen.
Ja, wie kann man das denn verhindern, dass es kommerzialisiert wird?
Naja, also wie kann man verhindern, dass es kommerzialisiert wird? Das können eigentlich nur diejenigen, die die Innovation vorantreiben. Also beispielsweise, wir haben jetzt Airbnb und Airbnb ist aus Couchsurfing entstanden. Wir haben Carsharing, gab es als soziale Innovation, die versucht hat, weniger Autos im städtischen Raum zu haben, schon vor 30, 40 Jahren oder so gestartet. Und mittlerweile ist das, was wir als Carsharing bezeichnen, eigentlich eine Kurzzeitmiete, eine sehr niederschwellige Kurzzeitmiete von Autos. Das heißt, jeder kann sich den Mini leisten in der Stadt für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde. Das führt nicht dazu, dass weniger Auto gefahren wird. Es führt dazu, dass mehr Auto gefahren wird. Und da gibt es auch Studien dazu, dass das nicht Strecken ersetzt, die sonst mit dem eigenen Auto gefahren wurden, sondern Strecken ersetzt, die sonst mit dem ÖPNV gefahren wurden.
Ich würde gerne mal ein bisschen nach vorne blicken. Was wünschst du dir von der Politik, um soziale Innovationen zu fördern? Reicht das, was wir jetzt an der nationalen Strategie haben? Reicht es, was da aufgelegt worden ist mit der Gesellschaft der Ideen? Oder müsste da noch viel mehr passieren?
Ja, da muss mehr passieren natürlich. Also es ist ja bis jetzt nur eine Strategie, auch noch nicht mal die Strategie der jetzigen Bundesregierung. Da muss jetzt eben geschaut werden, was haben die wirklich vor. Und dann braucht es eben die entsprechenden Förderprogramme, die da nochmal dahinter gestellt werden. Das sind einerseits sicherlich Förderprogramme für die Forschung zu sozialen Innovationen, aber auch Förderprogramme, die für soziale Innovationen Mittel zur Verfügung stellen, dass sie auch auf Dauer funktionieren können. Das heißt, wir müssen bei manchen Dingen vielleicht überlegen, ob das eher eine Infrastruktur ist, diese soziale Innovation. Also was wie eine Bushaltestelle eigentlich überall sein müsste, ja. So wie eine Bibliothek, wie eine Stadtbibliothek. Und da ist es ja zum Beispiel schon so, Bibliotheken verändern sich, erweitern sich. Es gibt Bibliothek der Dinge und so weiter. Das sind alles soziale Innovationen, die dann auch wieder zum Teilen führen. Und das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Aber da braucht es noch mehr Programme dafür, klar.
Stichwort Struktur, müsste es dann nicht auch mehr Lehrstühle geben? Du hast ja am Anfang gesagt, ihr seid mit einem Bachelor allein und dann gibt es noch den einen oder anderen Masterstudiengang.
Ja klar, also der Bedarf ist glaube ich da. Wir könnten auch viel mehr Studierende aufnehmen, wenn wir dann genügend Kolleginnen und Kollegen hätten bei uns, die entsprechend auch unterrichten können. Ja, wir sind im Team ja auch viele, also wir sind in der Studiengangsleitung 6 Personen. Und das ist auch gut, aber um mehr Studierende auszubilden, bräuchten wir natürlich auch noch mehr Stellen.
Gibt es denn in anderen Ländern, nehmen wir mal europäische Länder, andere Strukturen, andere Haltungen gegenüber sozialen Innovationen, also im Sinne eines fördernden Klimas? Du blickst jetzt nicht neidisch in irgendwelche Nachbarländer.
Nein, kann man so nicht sagen. Aber ich muss sagen, kenne ich auch nicht die Strukturen so genau. Genau.
Ja, wie ist denn die aktuelle Lage? Sind wir da empfänglich? Gibt es viele Leute, die sich für soziale Innovation interessieren? Oder eher weniger, sondern andere Themen sind gerade im Schwerpunkt? Wie schätzt du das ein?
Naja, da bin ich jetzt halt auch der Ansprechpartner, bei dem im Endeffekt die Anfragen dann ankommen. Also klar, ich habe schon das Gefühl, es gibt viel Interesse an sozialen Innovationen, aber das ist schwierig einzuschätzen. Im Vergleich zu was? Also es ist natürlich im Vergleich zu, wenn ich jetzt Professor für KI wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr Anfragen noch
als für soziale Innovationen. Ich meine, man hat ja das Gefühl, gerade so was Nachhaltigkeit angeht, dass man da jetzt doch eher politisch etwas wegrückt und sich anderen Themen wie Migration widmet.
Ja.
Und die Frage wäre deshalb dann auch, ob jetzt vielleicht weniger Leute auch das Interesse an sozialen Innovationen haben, sondern sich dann auch eher andersweitig orientieren.
Ja, selbst in dem Bereich Migration, also wenn es da sozusagen, wenn da Veränderungen angedacht werden, dann ist das ja im Endeffekt so, dass auch soziale Innovation. Also das, da ist die Frage, was ist das Sozial in sozialer Innovation? Das ist ja nicht das Sozial, das gute Miteinander, sondern das ist das Gesellschaftliche. Also es verändert sich gesellschaftlich etwas bei sozialen Innovationen. Es sind neue Akteurskonstellationen, es werden vielleicht Kontakte zwischen Akteuren aufgebaut, die es vorher so nicht gab. Und das kann in jedem Bereich passieren. Also auch im Bereich Migration gibt es soziale Innovationen. Das war ein ganz großes Feld sozialer Innovationen, diese ganzen Selbsthilfe Gruppen, diese Unterstützung, Patenschaften für Deutschlernen und so weiter. Also da gab es super viel.
Aber eine soziale Innovation, dass man die Grenzenstecker kontrolliert?
Ja, klar, das ist im Grunde, das ist nicht neu, sondern erinnert eher an ganz frühere Zeiten. Genau.
Ja. Aber es ist ja schön, dass sich doch viele Leute dafür interessieren. Was sind denn so die Motivationen deiner Studierenden, wenn sie bei dir anfragen? Hörst du da gewisse Motive häufiger als andere?
Also erstmal sind das alles junge Menschen, die irgendwie die Welt verändern wollen. Und das ist einfach großartig, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Also das ist wirklich ganz außergewöhnlich in dem Studiengang, ja. Und die haben unterschiedlichste Felder. Ein Feld ist Nachhaltigkeit, aber gar nicht unbedingt das allerstärkste. Es gibt viele, die sich für Bildung interessieren oder sagen, im Bildungsbereich braucht es Innovation, im Gesundheitsbereich braucht es Innovation. Das sind große Bereiche eigentlich. Natürlich schon auch Klima, Nachhaltigkeit. Ernährung, Landwirtschaft ist auch was super viele interessiert. Also gerade in der Landwirtschaft gibt es ja auch viele soziale Innovationen. Wie organisieren wir Landwirtschaft, solidarische Landwirtschaft und so weiter. Genau.
Ja, wir nähern uns ja schon fast dem Ende der Sendung. Gerald, eine ganz große Frage habe ich noch. Die nächsten 3 bis 5 Jahre, was hast du dir am Institut vorgenommen, an deinem Lehrstuhl?
Okay, Ich fange mit der Forschung an, was ich mir da vorgenommen habe. Ich habe mir vorgenommen, weiter zu Commons zu forschen, also zu Gemeingütern oder eben genau zu fragen, wie kann ich soziale Innovationen vorantreiben, die eben nicht am Ende mit einem Geschäftsmodell kommerzialisiert und dann vielleicht in die Richtung gedreht werden, die nicht mehr gut funktioniert, sondern wie können wir gemeinwohlorientierte soziale Innovationen voranbringen, in verschiedenen Bereichen statt, also so Leerstand finde ich gerade super spannend. Was machen wir mit den ganzen Bürogebäuden, die gerade so aus der Nutzung fallen? Genau, ja, hier, Siemens, ja. Neuperlach oder das Siemens-Gelände Neuperlach. Aber auch zum Beispiel kirchliche Leerstände haben wir gerade im Projekt mit Studierenden. Das ist super spannend. Also Klöster haben zunehmend Schwierigkeiten, auch Nachwuchs zu finden. Was machen die mit den Gebäuden irgendwie auf Dauer? Die Kirchen werden nach und nach Probleme kriegen, diese großen Gebäudebestände halten zu können. So, das sind Punkte.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was kommt. Noch eine Frage von mir. Und zwar, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wenn es um soziale Innovation geht und wie man sich vielleicht selber einbringen könnte?
Du kannst auch gerne deine Telefonnummer hier rausrücken.
Absolut. Nee, einfach zusammentun, machen. Andere Gleichgesinnte suchen. Und es gibt super viele Möglichkeiten, Dinge anzugehen. Aber mach das nicht alleine, sondern zusammen mit anderen, da macht es mehr Spaß und hat auch mehr.
Und man ist stärker.
Ja,
genau. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Ja. Wir sind leider beim Ende der Sendung. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir, Gerald. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Und wir bedanken uns natürlich auch bei unserem Techniker, dem Günther Bauer, und bei Ihnen zu Hause an den Hörerinnen und Hörern oder den Kopfhörern und Lautsprechern und wünschen noch einen schönen Abend.
Und daran denken, in 2 Monaten, der 2. Donnerstag, 20 Uhr, heißt es wieder Alles was. Das Thema geben wir auf der Website bekannt.
Richtig, und in dem Sinne, schlaft gut. Ciao.